bin Mitglied von einer Expertenkommission gewesen. Da stockt mir gerade die Stimme bei diesem Thema, sieht man.
Kann man sagen, wenn man keinen Sitzplatz findet und einfach steht, ist das auch eine angemessene Beteiligung?
Ja, das ist die Frage, ob man eigentlich nicht anrecht auf Rabatt. Das müsste man mal als neues Preissystem, Steh- und Sitzplatz im ÖV. Ich weiss, die Umsetzung ist ein bisschen schwierig.
Und wie viel der Rucksack kostet, der separat auf einem eigenen Sitz
mitträgt? Ja, das ist dann noch etwas ganz anderes.
Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsener, und meinem Gast. Mit dem Stefan Meierhans, Preisüberwacher. Irgendwie hat man den Eindruck, die Preise sind momentan für fast alles am Steigen. Ich möchte heute gerne herausfinden, in welchem Bereich könnte Politik etwas dagegen machen und wo können wir alle etwas dagegen machen. Darum rede ich heute mit dem eidgenössischen Preisüberwacher, dem Stefan Meierhans, und zwar bei einem Stück Kuchen, wo nicht ich gebacken habe, sondern der Stefan Meierhans mitgebracht hat. Danke vielmals.
Es ist ein Vergnügen. Danke, dass ich da sein darf.
Was für einen Kuchen hast du gebacken?
Ich habe einen Gâteau au vin cuit gemacht. Das ist eine Westschweizer, eine Wattländer oder Friburger Spezialität. Das sind so eingekochte Birnen. Es ist so eine Art ein Weichkuchen.
Ein Weichkuchen und eigentlich eine ganz dunkelbraune Paste.
Geht fast ein bisschen aus wie Schokolade.
Teig eingefüllt, ja. Genau. Also es ist fast so wie ein Nutella-Kuchen. Und ich will nicht länger warten, ich würde gerne einfach probieren zum Start.
Ich bin gespannt.
Kommen mir gerade mega viele Erinnerungen auf. Und zwar an Kindheit. So Birnendicksaft hat das, glaube ich, geheissen.
Genau, Birnell.
Birnell im Winter, wenn man so ein bisschen, so fast ein bisschen kränklich war, hat es mir geheissen von Mami, hey, komm, wir machen jetzt eine warme Milch mit dem Birnell drin. Und der Kuchen, ich finde ihn sehr umarmend, den Kuchen. Von der Umarmung vielleicht in die Aufregung hinein. In deinem Job, kannst du mir sagen momentan, welche Preise nerven dich gerade am meisten?
Es gibt natürlich einen Haufen. Von A wie Abfall bis Z wie Zahnarzt ungefähr. Es gibt überall Sachen, die einem ärgern. Jetzt zur Zeit untersuchen wir zum Beispiel all die Internetplattformen. Da geht es einerseits um so Vergleichsplattformen. Wo ich mich ein bisschen ärgere, sind KMU, die da betroffen sind in der Schweiz, die das zahlen. Aber bis hin zu den ÖV-Preisen, ich habe es heute wieder gedacht, ich habe ja das Billett gelöst. Und es ist schon kogge teuer, wenn man den ÖV nutzt in der Schweiz.
Also, dass die Sachen teurer werden, ich habe kurz im Sorgenbarometer nachgeschaut und sehe so, hey, es ist schon krass, wie das jetzt auch im Sorgenbarometer bei den Leuten angestiegen ist. So, hey, die Lebenshaltungskosten, die steigen, können wir überhaupt durch? Als Familie, wenn du so Sachen hörst, so Statistiken siehst, was macht das mit dir?
Ja, also ich sehe es ja einerseits, ich kann es auch in der Zeitung lesen und höre es, aber ich höre es vor allem und lese es in vielen Beschwerden, die die Leute mir schicken. Zum Teil geht das dann recht so ein bisschen, also trifft das einem auch. Großmutter, die gerne ihre Enkel häufiger besuchen oder Leute, die sagen, die haben mehrere Kinder und ich komme einfach nicht mehr zu Gang, weil Krankenkassenprämien so wahnsinnig aufgeschlagen haben. Das spüre ich dann ganz direkt und das macht mich schon sehr betroffen. Weil es ist halt ein Thema, sind meistens halt auch Leute, die eben nicht so präsent sind in der öffentlichen Wahrnehmung, die wenig Geld haben. Und mir geht es vor allem halt auch um die und denen auch eine Stimme zu verleihen. Und das macht betroffen.
Und wenn überall die Preise steigen, du als Preisüberwacher fühlst dich mitverantwortlich?
Also vielleicht gestern sind gerade die neuen Inflationszahlen rausgekommen, sind bei 0,0%. Also null Inflation.
Ist das dein Verdienst?
Nein, das kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Das ist der starke Franken und die ganzen internationalen Verwerfungen.
Das kommt immer stark. Immer gern. Starke Franken.
Ja, es ist wirklich etwas, wo wir als Schweizerinnen und Schweizer oder Einwohnerinnen und Einwohner von diesem Land eigentlich davon profitieren. Im Import ist das etwas Tolles. Wenn wir Sachen aus dem Ausland bestellen, dann wird es günstiger für uns, weil man mit unseren Franken mehr wert ist. Aber ein grosses Problem, und das ist dann etwas, was erst mittel- und langfristig vielleicht sichtbar wird, ist es für die Exportwirtschaft. Wir verdienen jeden zweite Franken im Ausland. Und wenn die ein Problem haben, weil wir zu teuer werden, dann kann das im Endeffekt den Arbeitsplatz kosten und unseren Wohlstand so gefährden.
Also die Schweiz ist eine Hochpreisinsel. Die Frage ist, was kann man dagegen machen? Also, du bist an der Grenze zu Österreich aufgewachsen. Bist von deiner Familie erzogen worden zum Einkaufstourist?
Also wir sind einmal sogar schmuggeln mit meiner Mutter, ich mag mich erinnern. Teebutter in Österreich einkaufen, weil die massiv günstiger war und unter dem Sitz versteckt. Und man hat, ich habe die Mahnung bekommen, soll dann anständig schauen und freundlich lächeln, wenn der Zöllner hier schaut. Da ist man natürlich, einerseits, wir sind ins Ausland gegangen, in Österreich vor allem. Auf der anderen Seite, wenn man in Rheinpark, das ist in Samagreta, so ein bisschen Richtung Bodensee, hat es ein Einkaufszentrum gehabt und dort war am Samstag der Parkplatz immer voll gewesen, vor allem mit deutschen Autos. Die sind dann in die Schweiz gekommen, zum Teigwaren und Kaffee kaufen, weil das teurer war. Es war so ein bisschen in beide Richtungen schon früh hier Velo gefahren gewesen, sozusagen. Aber das prägt schon.
Der und du bist Überwacher auch heute in Discounter einkaufen?
Ich gehe überall einkaufen.
Du musst Preise können vergleichen.
Ja, ich wollte einfach auch wissen, was los ist und gehe eigentlich überall her. Aber also gerade jetzt zum Beispiel, bei mir ist, ich habe mal eine Untersuchung publiziert zu den Biopreisen bei Migros und Coop. Läuft immer noch eine Untersuchung, wir sind immer noch an dem Thema, aber in der Zwischenzeit hat zum Beispiel Aldi und Lidl, die haben neue, ganz strenge Bio-Richtlinien verabschiedet und die sind eigentlich noch strenger als das, was man in den anderen Grossverteilern besorgen kann. Und darum gehe ich auch zum Beispiel, gerade wenn ich so etwas Spezielles Bio will haben, dann gehe ich halt auch dort einkaufen.
Wenn du sagst, du bist überall alles am Vergleichen, ist das etwas, was du überhaupt kannst abschalten? Bist du permanent alle Preise am Analysieren und am Schauen und am Überprüfen, wer es echt teurer ist und ob das begründet ist?
Das ist noch schwierig zu sagen. Es wird ja auch ein bisschen schon zu einem Habitus, dass man einfach so denkt. Auf der anderen Seite, also ab und zu gönnen wir auch oder mir. Also es hat immer mich erinnert, der grosse Vorwurf, wo unsere ältere Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich einen Burberry Body gekauft. Mhm. Sündhaft, viel zu teuer, absurd. Weil ich aber einfach so Freude hatte und ich habe gefunden, jetzt wollen wir etwas richtig Tolles für das Mädchen.
War ein richtig gutes Markenprodukt.
Genau, so richtig. Es hat im Übrigen nicht länger gelebt, beziehungsweise überlebt das Kleidungsstück. Außer dass meine Frau dann irgendwann gesagt hat, also du zwängst jetzt das Kind immer noch in den Body ein, weil du einfach das Gefühl hast, du willst das noch amortisieren, obwohl es schon lange viel zu klein ist. Ich bin nicht der billige Jakob in allen Bereichen, sondern es ist ja immer auch ein Gleichgewicht zwischen Qualität und Preis. Und gute Qualität hat halt auch seinen Preis. Also es ist nicht nur das Billigste, immer das Beste.
Mhm. Also ich finde, für das, dass du den Kuchen jetzt auch gratis mitgebracht hast, hat er eine unglaublich gute Qualität.
Ah, das ist sehr nett. Vielen Dank. Das freut mich. Es ist mal etwas anderes als Schoki. Es sieht aus wie Schoki, aber es ist kein Schoki. Mhm.
Und es ist mega angenehm zum Dreibeissen, weil es wirklich einfach so eine eindickte Creme ist, wo man einfach so wirklich smooth durchkommt. Mm. Deine Berufsbezeichnung, Stefan, Preisüberwacher. Also das heisst, du bist so ein bisschen am Preis überwachen. Es klingt für mich so ein bisschen zurückhaltend, passiv. Was hat man als Preisüberwacher, sagen wir, für Möglichkeiten, um wirklich intervenieren?
Also grundsätzlich kann ein Preisüberwacher Preise sogar amtlich festsetzen, das heisst verfügen. Es sind verschiedene Erfordernisse, die im Gesetz stehen, wenn das möglich ist.
Mhm. Da würde also, ich gerne nachher noch darauf eingehen.
Ja, also es ist eben nicht so, dass ich in Migros oder in Spar gehe und mit dem Filialleiter...
Das ist zu teuer.
Ja, oder das Rayon durchlaufen und sagen, beim Joghurt müsste man jetzt ein 50 runter. So funktioniert es
nicht. Hat es noch nie gereizt?
Oh, das wäre natürlich super.
Also gerade bei dem Markenanzug für deine Tochter.
Ja, dort hätte ich sicher mindestens 70% Abzug zu den normalen Gestehungskosten kommen. Also das wäre wahrscheinlich sonst viel. Aber so funktioniert es nicht. Aber es gibt also die Möglichkeit, dass man einen Preis verfügen kann. Aber in meinem Gesetz, also in dem Preisüberwachungsgesetz, steht drin...
Stefan Meyerhans
Gesetz. Glücklicherweise nicht. Aber in dem Gesetz steht, dass der Preisüberwacher verpflichtet ist, immer zuerst eine einvernehmliche Regelung zu finden, also einen Kompromiss zu suchen. Mhm. Das ist eigentlich sehr schweizerisch, oder auf Englisch sagt man dem Soft Law, also ein weiches Gesetz im Sinne von zuerst muss man mal alles ausreizen, auch ein bisschen sehr schweizerisch, finde ich. Also ich bin verpflichtet mit all denen, die ich mit einem über Preise diskutieren, an einen Tisch zu sitzen. Nicht unbedingt einen Kuchen zu essen, aber an einen Tisch zu sitzen und probieren zuerst mal eine einvernehmliche Lösung oder einen Kompromiss zu finden.
Kannst du mir erzählen, wie geht das konkret? Also du stellst irgendwie auch fest mit dem Team zusammen, hey, da läuft etwas nicht so wie das Set von den Preisen. Auf was schauen wir dort?
Also zuerst, sehr oft ist der Anlass oder der Anstoß kommt aus der Bevölkerung. Ich komme, letztes Jahr waren es etwa 2.500 Meldungen aus der Bevölkerung, Leute, die sich bei mir gemeldet haben für irgendetwas. Und dann schauen wir zuerst einmal, gibt es da Alternativen, gibt es Wettbewerb, wo wir den Leuten auch probieren, darauf hinzuweisen, was für Alternativen es gibt.
Also, ich meine, du tust die Leute auf einen Wettbewerb aufmerksam machen, sag, schau mal, wenn dir das Produkt zu teuer ist, mach bei dem Wettbewerb mit, dann kommst du vielleicht gratis.
Nein, im Sinn von Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern. Ja. Das haben wir uns noch nie überlegt. Das wäre, also, dass es für alles ein Preisausschreiben gibt, ja, wäre eine Variante.
Ich habe einfach einen Kollegen, der bei allen Wettbewerben mitmacht.
Gewöhnt doch.
Er gewinnt, also ich glaube, er erzählt die Hälfte so viel. Er hat, glaube ich, ein Vermögen schon gewonnen.
Herrlich.
Ich sammle alles. All die weißt, Getränketiketten, ja. Deckel, manchmal steht etwas drin, Bombschips-Packungen. Wenn ich ihn sehe, ich immer so einen Stapel. Schau mal, da kannst du wieder mitmachen.
Kannst
du
verwerten.
Und er hat hohe Freude.
Aber also müsstest du eine Gewinnbeteiligung aushandeln eigentlich.
Ja, könnte man machen, aber ich finde es einfach schön, dass er so Freude hat.
Ah, das ist gut.
Zurück zu dir.
Ja, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen. Also ja, eben die Bürger und Bürgerinnen oder einfach Meldende, die löpfen einem auf etwas auf. Und dann ist der erste Schritt, dass man in der Regel die betroffene Unternehmung um eine Stellungnahme bittet. Da geht ein Schreiben raus.
Also sehr freundlich, man stellt mal eine Frage.
Ja,
warum?
Genau. Wir wissen ja, was die Leute... Also ich gehe schon davon aus, dass die Leute uns keinen Mist schreiben. Aber manchmal hat man das ganze Picture, man sieht nicht alles. Also laden wir mal die Unternehmung ein zu einer Stellungnahme. Und sehr oft ist das Problem im Übrigen mit den ersten Schreiben schon gelöst, weil dann die Unternehmung, also es kommt dann so ein Brief mit einem Schweizer Kreuz.
Und, du darfst das Wappen drauf tun natürlich,
ja, vom natürlich, Bund. Ja, natürlich, vom Bund. Und das macht dann gerade schon mal ein bisschen Eindruck. Und wenn es dann so, also so Stornierungsgebühren, Verzugsgebühren, Stornogebühren, so Sachen geht und da gibt es einen Haufen Unternehmungen, die sagen, der UKLM mit dem Preis überwachen. Wir schreiben einfach zurück aus Kulanzgründen. Also das ist wie eine Ombudsstelle quasi.
In einem Einzelfall quasi Druck wachsen, ja. Aber nicht ja. Gesamthaft.
Nicht gesamthaft.
Was muss ja. Bei dem Schreiben denn falsch laufen, dass du sagst, jetzt wollen wir an den Tisch hocken und es gibt keinen Kuchen, sondern Tacheles?
Also wenn der Unterschied, es gibt verschiedene Kriterien. Also ich kann ja nicht alles untersuchen von diesen zwei. Ich kann nicht 2.500 Fälle eröffnen jedes Jahr. Und da haben wir verschiedene Kriterien. Einerseits einmal die volkswirtschaftliche Bedeutung. Also was bedeutet das für, wenn es um SBB-Preise geht, dann schauen wir es ganz sicher an, wie es bedeutet. Es geht ums ganze Land. Wenn es jetzt um einen Spezialbestandteil für eine bestimmte Berufsgruppe ging, die was vielleicht 100 Sattler, ich weiß es nicht, wir haben noch nie etwas meines Wissens zu einem Sattler-Werkzeug gemacht.
Aha. Finde ich schon spannend, dass du gerade auf das kommst.
Aber ist mir jetzt einfach gerade in den Sinn gekommen, ja.
Also die Prüfe, die man heute noch hat.
ja, oder ich weiss, ja, also was wir auch schon angeschaut haben, ist zum Beispiel CAD-Software für Architekten. Oder andere Software, ist auch mal ein Thema gewesen, so Ärzte-Software, Apotheker-Software, beziehungsweise so Plattformen überhaupt, das neue Business oder die neue Software-Basiertheit von vielen Teilen von der Wirtschaft, das spielt eine grosse Rolle und da gibt es sehr oft so Abhängigkeitssituationen. Da schauen wir verstärkt her. Aber zum Zurückkommen zu dem Thema, also grosse Auswirkungen hat auf unsere Volkswirtschaft, auf einen Haufen, also finanziell, es geht um viel Geld, oder ein Haufen Leute sind betroffen, oder eine sogenannte relative Wichtigkeit. Also ich mache ein konkretes Beispiel. Wenn in einem Dorf von 500 Einwohnern plötzlich die Abfallgebühr verdreifacht würde, dann ist das volkswirtschaftlich nicht wahnsinnig relevant, weil es sind ja nur 500 Leute betroffen. Es sind auch nur personell sind eben 500. Aber für die 500 Leute ist eine Verdreifachung von der Abfallgebühren so massiv, dass es eine relative Wichtigkeit hat für die Leute. Und dann schauen wir das auch an. Einfach innerhalb von, also das sind die drei Hauptkriterien. Da gibt es dann gewisse Schwellenwerte, aber also es gibt keine Verpflichtung, dass wir etwas anschauen müssen. Und ich will mich eigentlich auch nicht unter Druck setzen. Aber dass man einfach so nachvollziehen kann, das sind so die Messgrössen, die wir haben, ob wir etwas wirklich aufnehmen und vertiefen.
Wenn man an dem Punkt ist, also du die Firma, die Firmenvertretenden an den Tisch einlatschen. Ja. Bist du dort? Vielleicht noch Leute von deinem Team?
Meistens gibt es zuerst technische Sitzung, sage ich dem. Also das ist ein bisschen aus der Erfahrung, dass man muss auch Spielraum haben. Also das ist ja dann eine Verhandlungssituation. Mhm. Und in einer Verhandlungssituation sollte man das wie im Jassen, alle Träume auf einmal spielen und sich Blut spielen, ist schlecht. Mhm. Und das ist in einer Verhandlungssituation genau gleich. Also man sollte sich nicht Blut spielen.
Also du musst ein Beweisstück nach dem anderen, du musst das ein bisschen herlegen, lässt sie ein bisschen schwitzen.
Also einfach, man tut es dosieren, würde ich das so formulieren.
Macht das noch Freude?
Man muss sich einfach solche Überlegungen machen, wie kommt man am besten zum Ziel. Aber eben meistens mache ich dann die erste Sitzung ohne mich, sondern mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und ich komme dann erst in der zweiten Sitzung zum Beispiel dazu, um das wie... Also dann, wenn es kurz ist, dann kann man dann den Sack zumachen und den Deal abschliessen. Oder sonst kann man eben eskalieren. Also dass man einfach noch so ein bisschen Spielraum hat.
Du machst eigentlich noch einen gemögigen Eindruck. Wenn du dann so bei dem zweiten Treffen reinkommst, merkst du, wie die Leute manchmal auch so ein bisschen nervös sind, wenn jetzt du plötzlich dort hockst?
Nervös... Es kommt immer ein bisschen darauf an. Es kann wirklich um sehr viel Geld gehen. Aber wenn es um viel Geld geht, dann sind in aller Regel Profis rund um den Tisch. Mhm. Sehr oft auch Anwältinnen und Anwälte. Und die sind sich ja das gewöhnt. Das ist für sie usual business sozusagen. Und darum spielt es sich nicht so auf einer emotionalen Ebene ab, sondern schon eher auf einer professionellen Ebene. Aber es gibt Sachen, die sich... Ich habe mittlerweile auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Key Accounts, Schlüsselkunden. Mhm. Ich sehe die immer wieder.
Darfst du die nennen?
Ja, so offensichtlich ist SBB und Swisscom die Staatsnähe.
Die haben quasi ein Abo bei dir?
Die haben so ein bisschen ein Abo bei mir, ja. Aber das ist auch, also eben, man hat sich da gewöhnt und am Anfang, oder Post, am Anfang hat man einmal das Gefühl gehabt, ja, die haben das Gefühl, da sitzt so ein junger, unerfahrener, da bin ich noch jung gewesen. Jungen Unerfahrenen, der kann mir irgendetwas erzählen. Und dann haben sie dann mit der Zeit gemerkt, das funktioniert nicht. Das hat mich wirklich hässig gemacht.
Ja. Was ist bei der Post etwas, wo man dann findest, das kreidest du an?
Also wir haben eine laufende einvernehmliche Regelung. Wir haben vor anderthalb Jahren etwa eine geschlossen. Die Post hat hier, ich weiß es nicht mehr, jetzt ist der A-Postbrief, das ist ein Beispiel, aber es sind hunderte von Tarifen, die bei der Post betroffen sind. Aber ich nehme jetzt das, was man am meisten kennt, A-Postbrief. Der hat die Post auf 1,40 aufschlagen. Jetzt ist er 1,20, weil wir eben verhandelt haben. Das ist ein Teil von dieser einvernehmlichen Regelung, weil wir gesagt haben, das ist einfach massiv, wäre das massiv zu teuer gewesen. Und, ja, aber die läuft dann irgendwann aus, die einvernehmliche Regelung. Und darum werden wir sicher wieder, es sieht so aus, dass wir es wieder
probieren.
Und dass wir wieder mit an den Tisch sitzen.
Was ist bei der SBB momentan etwas, wo dich gerade stresst, nervt und findest, das müssen wir ändern?
Also ich habe ein bisschen Freude an der SBB, beziehungsweise am ÖV, weil ich vor, wie viele Wochen sind jetzt das her? Ja, 6-8 Wochen, mit denen eine einvernehmliche Regelung geschlossen habe. Je 50 Millionen, also 100 Millionen Sparbillett garantiert für die nächsten 2 Jahre. Da haben wir auch über das diskutiert und verhandelt. Und da habe ich eigentlich eine Freude, dass wir jetzt die 100 Millionen für Bankkundinnen und Kunden können sichern.
Wie kannst du konkret Druck aufsetzen, wenn du am Tisch sitzt?
Ja, also eben, am Schluss, in der Hinterhand ist ja immer die Möglichkeit, dass man eben verfügt. Mhm. Also jetzt ist gerade ein Fall, Lied vom Bundesgericht, Abfallverwertung im Kanton Zürich. Da habe ich das klingt jetzt auch sehr weit weg von den Leuten, aber der Güselsack oder der Gehüdersack, der kostet ja Gebühr. Und die Gebühren rechnen sich daraus, wie viel das eine Tonne Abfall verbrennen kostet. Mhm. Und der Verbrennungspreis, der ist da um die 150 Franken gewesen bei dieser Abfallverbrennung. Und wir haben dann etwa auf rund 100 gesenkt. Das ist dann aber, das kann man dann also eben meine Verfügung kann man dann anfechten. In erster Instanz beim Bundesverwaltungsgericht und jetzt in zweiter Instanz liegt es vor dem Bundesgericht. Mhm. Da warten wir auf den, also weiss nicht, wenn der Entscheid kommt, dann sehen wir es dann.
Also wenn du den Preis würdest verfügen, dann kann die Unternehmung, der Betrieb, nichts dagegen machen?
Also ich könnte nichts in dem Sinn, entweder finden sie sich damit ab und sie senken den Preis, oder sie gehen vor Gericht. Also sie gehen einfach an die nächste Instanz. Und das führt Das ist vielleicht das, was mich, wo, ich finde, das Gesetz, das ich mit dem Arbeiten eigentlich recht gut. Aber es geht einfach relativ lang. Also eben ich glaube, das war 2020, gewesen, wo wir den Verbrennungstarif verfügt haben. Und jetzt ist 25 und es liegt noch kein Bundesgerichtsentscheid vor. Das geht einfach relativ lang und das ist im Interesse, also man kann es dann zwar zurückfordern, aber es ist natürlich im Interesse von dieser Unternehmung, dass das möglichst lang geht, ein bisschen wie Trapattoni-Fußball. Mhm.
Was ich dir schon immer mal wollte sagen, Stefan, ich habe jetzt umgefragt zu dir und ich habe ehrlich gesagt nichts wirklich Schlechtes gehört über dich.
So schade.
Ja. Ich habe gefunden, danke, dass du bei Preisverhandlungen an mich nicht locker lässt, aber trotzdem zugänglich und sympathisch bleibst.
Freut mich. Ja, ich probiere. Also, wir machen ja alles das, was wir können.
Wie bringst du das rot?
Ich glaube, also, am Schluss gibt es doch ein bisschen einfache Grundsätze im Leben, die einem helfen. Also, ich will da null altklug tönen, sondern einfach so ein bisschen, was ich finde, authentisch sein. Und interessiert und interessant, also neugierig. Mhm. Also eben das Wort interessiert sein an allem und interessant sein. Und gerade bei meinem Job, wo eben von A bis Z alles, das ist ja das Tolle. Also darum bin ich so, ich habe wirklich meine Berufung gefunden, weil es gibt aus meiner Sicht, ich kann mir keinen besseren Job vorstellen, ja, jeden Tag. Lerne ich etwas Neues und sehe etwas Neues und das ist einfach fantastisch.
Du machst den Job als Preisüberwacher jetzt etwa, glaube ich, 17 Jahre?
Ja, 16,5, ja. Mhm.
Hat der Job kein Ablaufdatum?
Ja, also es gibt keine Amtszeit, so wie bei anderen. Also es ist nicht eine politische, wie ein Nationalrat, der hat 4 Jahre und muss dann wieder Wahl machen.
Also der Bund kommt vielleicht und sagt, mit dem zunehmenden Alter, der Preis überwachen würde uns einfach zu teuer.
Nein, ich verdiene nicht mehr. Also das ist, irgendwann ist der fertig.
Okay.
Ja. Da gibt es keine Anstieg mehr. Es gibt kein Ablaufdatum und ich mache es einfach, also ich habe das Gefühl, ich könnte etwas Sinnvolles machen und solange, dass ich darf und mir niemand, also eben, es gibt ja Leute, die sagen, man soll am Morgen immer klopfen an der Bürotür, um zu schauen, ob schon jemand anders auf dem Stuhl sitzt. Oder wenn plötzlich kein Stuhl mehr da steht oder kein Computer, dann merkt es dann vielleicht an der Meierhans, dass er müsste gehen. Aber vor der Hand, ich mache es einfach mega gern und ich habe das Gefühl, ich habe noch viel vor mir, was noch nicht realisiert.
Der Job, also wenn du sagst, du machst den so lange, wie du den gern machst, hat der auch gewisse Gefahren? Also wenn du dich mit so grossen Unternehmen anleihst, gibt es da manchmal einfach auch, vielleicht jetzt nicht offiziell, aber so hindurch vielleicht Drohungen, die ausgesprochen werden?
Also ich will das nicht dramatisieren. Es hat sicher in der Vergangenheit, wo ich weiss, hat es solche Szenarien gegeben. Aber das, also das darf einem ja, das bestärkt mich eh noch und bringt mich ganz sicher nicht aus der Ruhe. Und man kann sich natürlich überall beschweren. Also man kann das Wahlgremium vom Preisüberwacher ist der Bundesrat und bei dem kann man sich selbstverständlich beschweren. Das wird ganz sicher auch gemacht. Und auch wenn ich Diskussionen habe, mag ich mich erinnern, dass mal ein Chef von einer Unternehmung gesagt hat, das ist einfach ein hoher Scheiße, wenn man mit euch Lampen hat. Ja, das gehört irgendwie dazu. Also ich mache mir sicher sozusagen jeden Tag einen neuen Find. Aber auf der anderen Seite kann ich einen Haufen Leute unterstützen und das ist ja auch schön.
Du hast vorhin gerade den Bundesrat angesprochen. Mit welchen Bundesratsmitgliedern hast du am meisten Kontakt?
Kontakt? Das kann man ja so oder anders sehen. Also wer das natürlich administrativ angegliedert ist, die Institution ist unabhängig, Preisüberwachung, aber wir sind administrativ angehängt am Wirtschaftsdepartement und da sehe ich natürlich den Herr Parmelin in plus minus regelmäßigen Abständen, halt ein paar Monate.
Interessiert sich der für deine Arbeit?
Ja.
Das ist jetzt sehr schnell gekommen.
Ja, also ich bin sehr froh darüber, weil in vielen Bereichen, also vielleicht reden wir dann noch ein bisschen über Gesundheitskosten.
Wäre das nächste Thema, ja.
Oder, und in ganz vielen Bereichen braucht es politische Entscheidung und braucht es politische Unterstützung. Und also das ist noch, das darf ich da gerade schon sagen, ein paar Mal ist im Kanton Watt, im grossen Rat gesessen und in der Gesundheitskommission. Also er hat sich mit dem Thema wirklich schon mal befasst, hat sich dort, glaube ich, schon sehr geärgert. und ärgert sich heute auch noch über ganz viele Sachen. Und hat dadurch zum Beispiel ein sehr gut, also sehr grosses Sensorium für diese Fragen. Aber auch mit anderen, also mit allen Bundesräten, fast mit allen Bundesräten. Nein, mit allen eigentlich, immer wieder zu tun.
Mit wem ist es am angenehmsten?
Also das ist schon eine Höhe immer professionell. Überall. Es ist immer zivilisiert, ich möchte mich nicht erinnern. Also man muss ja ehrlich sein. Das ist
aber mega schön formuliert, ja.
Nein, also es ist immer...
Der Umgang mit dem Bundesrat war zivilisiert.
Ja, also es gibt systemische Reibungen. Also ich habe vorher gesagt, Post, SBB sind Schlüsselkunden bei mir. Werden immer wieder ein Thema. Und das zuständige Departement ist das UVEC-Departement. Und das ist in der Vergangenheit Reibung. Da ist immer Reibung.
Hat sich das verändert für dich, quasi Wechsel Sommaruga dann zu Rösti?
Also das ist, als ich angefangen habe, war der Herr Leuenberger noch Bundesrat. Mhm.
Du bist wirklich schon lange aktiv.
Ich bin wirklich schon alt, danke, dass du das noch in Erinnerung wirst. Wo ist Eula Vorlass für meine Falten? Ich habe da viele Leute gesehen und ich mag mich erinnern, beim Herrn Leuenberger haben wir mal eine Auseinandersetzung gehabt. Die war recht tough gewesen, zum Beispiel, das weiß ich noch. Aber es ist mit allen zivilisiert und gut ich kann dort mehr dazu sagen.
Mhm. Ich würde wirklich gerne nachher noch über die Politik selber reden. Mhm. Also wie könnte vielleicht Politikpreise beeinflussen? Aber weil ich glaube, gerade wenn wir auch über Gesundheit nachher noch reden,
essen wir noch ein bisschen
Kuchen. So einen kleinen Zuckerschub vorhin wäre nicht schlecht. Oder einfach nochmal so, dass man sagen kann, hey, mega toll, bin ich gesund.
Ja.
Darf ich etwas Feines essen? Hm. Er macht wirklich ein bisschen süchtig. Ich weiß nicht, wie viel Zucker das da innen ist, aber wie die eingekochten Früchte sind, denkt man, das ist mega gesunder Zucker.
Das ist ja das. Das ist wie Gipfel, wo es so Körnli drauf hat. Das sind die Alibi-Gipfel, wo man das Gefühl hat, man tut etwas Gutes und man nimmt zwei, weil es ist ja gesund. Ein kleines Geheimnis, es ist nicht gesund. Und das gilt für den Kuchen leider auch darum, man muss sich zurückhalten.
Mhm. Ich nehme jetzt aber gerade zwei Bissen. Damit du vor allem auch noch mehr Zeit hast zum Antworten. Gesundheitskosten. Damit es den Politkuchen-Podcast weiterhin gibt, du kannst es möglich machen, und zwar mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Danke vielmals. Telefonnummer und alle Zusatzinfos findest du in den Shownotes. Krankenkassenprämien, die jedes Jahr steigen im Sorgenbarometer, ganz weit oben bei den Leuten, dass einem das nervt und stresst und vielleicht auch fragt, wie soll ich das überhaupt zahlen. Ich weiss, es ist ein riesiges Thema. Aber kannst du sagen, was wären deiner Meinung nach wie zwei Punkte, die man müsste ansetzen, damit die Krankenkassenprämie nicht noch weiter steigen die ganze Zeit? Und ich nehme jetzt das zweite Stück Kuchen, dass du wirklich Zeit hast zum Antworten.
Ja. Ich bin Mitglied von einer Expertenkommission gewesen. Da stockt mir gerade die Stimme bei diesem Thema, sieht man. es meldet sich ein innerer Widerstand, ich weiß es nicht. Oder ein externer Widerstand, da kommt man vielleicht noch drauf. Ich bin in einer Expertengruppe gewesen, jetzt muss ich einen Schluck Wasser nehmen.
Ja, Gesundheit ist wirklich anstrengend. Aber für mich langt eigentlich die Antwort auch schon, es ist unlösbar.
Nein, es gibt, also wir haben Expertengruppe Diener, die leider verstorbene Ständerätin Verena Diener aus Zürich, die geleitet hat. Wir haben 38 Massnahmen vorgeschlagen, um Gesundheitskosten im Griff überzukommen. Von denen sind ein paar umgesetzt, aber eher so ein bisschen harmlose. Zum Beispiel eine obligatorische Rechnungskopie. Ich stelle fest, dass das mehr Leute nervt, als dass es wirklich Kontrolle führt.
Ich habe einfach immer zwei Blätter über einem Gulasch.
Genau.
Und das ist dank dir.
Das war in dieser Expertenkommission ein Vorschlag gewesen und ich bin nicht allein gewesen, der eben Pfadiener hat das geleitet. Aber es hat einen Haufen andere Vorschläge gegeben. Ich nehme jetzt einfach zwei raus. Der grösste Kostenblock ist spitalstationär. Also wenn man im Spital ist und operiert wird und dann dort auch übernachtet, dann sind das die stationären Tarife. Die tun die Kantone genehmigen oder festsetzen. Und die Kantone sind in vielen, also in ganz vielen Spitälern gleichzeitig auch Eigner. Das ist ein Interessenkonflikt. Es ist auch ein grosser Arbeitgeber. Und das ist politisch immer sehr aufgeheizt. Und bei diesen Spitaltarifen mache ich jedes Jahr Benchmark von all diesen 150 Akutspitälern, die wir haben. Und da gibt es, also wir haben schon Haufen, wirklich mehrere Milliarden gespart, aber da gibt es noch Potenzial, wo ich glaube, ohne Qualitätsverlust könnte ich noch optimieren.
Du sagst, etwa ein Fünftel könnte man einsparen, ohne Qualitätsverlust.
Das ist alles zusammen, aber ungefähr ein Fünftel ist ohne Qualitätsverlust, das ist ja wichtig, könnte man einsparen. Ein grosser Brocken sind eben die Spitaltarife stationär. Und das andere, ich nehme einfach ein Beispiel, jetzt Generika-Medikament. Das ist ein Thema, wo ich schon sehr lange dran bin. Man kann mir zu Recht vorwerfen, warum ist es noch nicht fürs gegangen. Dann zahlen wir immer noch ungefähr das Doppelte im Vergleich zum europäischen Ausland. Und das ist ein Versagen auf ganzer Linie. Also ich nehme mich da mit ein, das ist tatsächlich ein Versagen. Weil es bräuchte, damit man das ändert, eine Änderung vom Krankenversicherungsgesetz. Und da hat es bis jetzt noch keine Mehrheit gegeben im Parlament. Der Bundesrat hat den Vorschlag, den ich gemacht habe, übernommen und den im Parlament vorgeschlagen, aber der ist der Abgeheit, Nationalrat namentlich. Da verschenken wir mehrere hundert Millionen jährlich einfach durch überhöhte Preise für die Medikamente.
Also Generika-Medikament, eigentlich die gleiche Wirkung wie das Originalpräparat, aber halt quasi Nachahmer. Genau. Produkt, viel günstiger, zumindest im Ausland, oder? Ja. Und magst du mir erzählen, wenn du jetzt eben so einen Vorschlag hast, der sogar vom Bundesrat übernommen wird, und man sagt, hey, look, man spürt jetzt, es wäre wirklich wichtig, das zu ändern, dann kommt das ins Parlament rein. Wer schiebt denn dort quasi Stein und Holz in den Weg, dass es nicht weitergeht und eben so eine Vorlagebach abgeht?
Ja, also es sind natürlich einerseits die Interessengruppen, die direkt betroffene Industrie, aber auch andere. Und da ist also die Diskussion, da, wo es um das Thema gegangen ist, da ist es um Versorgungssicherheit gegangen, dass man quasi gesagt hat, Angst, also wenn wir die Preise senken, dann sind die Medikamente bei uns nicht mehr erhältlich.
Also wenn es gleich teuer wäre wie im Ausland, dann wird es vom Ausland dann nicht mehr in die Schweiz geliefert.
Ja, das wird behauptet, ja. Während der Pandemie hat es ja überall Versorgungsengpässe gegeben. Und wir sind weder besser noch schlechter behandelt worden als Holland oder Dänemark, wo eben viel günstiger das machen. Also aus meiner Sicht gibt es keinen wirklich stichhaltigen Beleg, dass weil wir es doppelt zahlen, dass wir quasi immer zuvorderst stehen in der Futterkette. So ist es einfach nicht.
Aber du schaust dir noch schnell an, wer hat jetzt quasi dafür gesorgt, dass der Vorschlag von dir Bach abgeht und vom Bundesrat. Da kann man auch im Parlament in der Webseite Einsicht haben, wer gehört zu welchen Gesundheitsverband, wer ist von Intergenerika, dem quasi Generika-Fabrikanten, sagen wir, Verband, zahlt.
Ja,
das ist nicht relativ deckungsgleich zum Sehen.
Ja, also eben, also die Gesundheitsbranche ist enorm gut vertreten im Bundeshaus und das gilt nicht nur für, sagen wir jetzt, die Pharmaindustrie, sondern auch zum Beispiel die Ärztinnen und Ärzte oder die Leistungserbringer generell, die Spitäler zum Beispiel. Sind alle gut vertreten, sei es direkt oder indirekt, auch Kantone, eben, weil sie Eigner sind von diesen Spitälern, haben dann über den Ständerat direkt, sie vertreten den Kanton und der Kanton ist Eigentümer vom Spital. Das kann dann politisch eben schon für Zunder oder für Herausforderungen sorgen. Und eben gerade bei der Pharmaindustrie, wir haben auch sonst, also das darf man sicher sagen, ist ja eben öffentlich. Der Herr Degurten, Nationalrat aus Basel-Land, ist ja Präsident von der Intergenerika und er hat sich natürlich eingesetzt gegen die Reform, weil das für ihn eben nicht stimmig war, aus was für Gründen auch immer.
Was ist deine Haltung bei so Konstellationen? Man sagt jetzt gerade, Beispiel Degurten, der wird ja vom Volk, aus dem Kanton gewählte Mehrheit, in dem Fall geht ins Parlament, also hey, vertritt meine Interessen. Und jetzt kommt er gleichzeitig aber noch das Angebot über, ich habe bei so einem Verband das Präsidium übernehmen und von dem ja auch Geld über, um das zu machen. Also jetzt hat er plötzlich eigentlich zwei Hüte an und die haben komplett unterschiedliche Interessen. Mhm. Wenn du so etwas siehst, was löst das bei dir für Emotionen aus?
Also ich glaube schon, dass das eine Herausforderung und ein Problem ist. Es hat ja auch schon Vorstöße gegeben, dass man wenigstens nicht in die entsprechende Fachkommission kann Einsitz nehmen, also in hocken, wenn man in einem Verband, der sich mit dem Thema beschäftigt, vertritt. Aber meines Wissens ist das bis jetzt nicht zum Fliegen gekommen.
Oder zum Beispiel Damian Müller von Luzern Ständerat,
wo ist das Thema,
ja, sein Gesundheitsmandat hat und sogar der Präsident ist von der Gesundheitskommission. Ja,
und hat wollen, jetzt wird das aber glaube ich nicht.
Wird es nicht, ja. Dort noch bei
Lux, beim bei Kantonsspital.
Genau, bei der Vereinigung von der Luzerner Spitäler quasi der Chef werden, ja.
Also eben, es ist halt, ich sage eben, das ist wie, ich finde, man muss unterscheiden, wenn man das anschaut, unterscheiden, ob man irgendjemandem einen persönlichen Vorwurf macht oder ob man das System kritisiert. Und ich finde, dass man das anschaut und das System sich überlegt, ist das sinnvoll oder führt das, hat das Nachteile oder Vorteile? Ich sehe da, wirklich viele Nachteile in diesem System, aber es hat unbestrittenermaßen auch Vorteile.
Also ich sehe in meinem Milizparlament sehe ich den Punkt von, es braucht Expertise.
Ja, genau.
Also sprich, spannend, wenn die Leute, die im Parlament sitzen, sich mit wirklich Expertinnen aus der Branche können austauschen können. Ja. Das sehe ich, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Aber auf der anderen Seite fragt man sich dann schon so, ja, aber grundsätzlich, wenn die Leute im Parlament, die eigentlich von uns gewählt sind, so entscheiden, dann sorgen die dafür, dass wir alle mehr zahlen müssen. Und gerade Gesundheitskosten, ein riesen Betrag im Monatsbudget, der weggeht. Was gibt es dort für Hebel, die wir hätten, zum Beispiel, um dort eine Änderung zu erwirken?
Also ich stelle fest, dass insbesondere, wenn man einfach Kontakt aufnimmt, also mehr noch das Gespräch sucht, es gibt Parteien, die das übrigens sehr gut machen, immer mit den Leuten reden, also bei den Leuten sind sozusagen. Und ich glaube, da gibt also jeder, ist lustig, in den angelsächsischen Ländern, in England oder in Amerika, heisst es immer write to your senator oder contact your member of House of Representatives und so. Und bei uns ist das noch nicht so eingebürgert und ich finde da, also der direkte Kontakt, wenn man nicht selber will, Volksinitiativen ergreifen, das ist ja ein bisschen schwierig, ohne dass man eine Partei im Rücken hat. Aber nur schon den Kontakt suchen, so wie die Leute den Kontakt mit mir suchen, das ist mir übrigens mit eben auch ein Grund, warum ich so dankbar für den Job bin, weil ich bin ganz nah an der, weil ich so einen Haufen Post bekomme. Und das ist das, was ich am Morgen eigentlich immer das Erste mache, wenn ich ins Büro komme. Schauen, was haben die Leute geschrieben, was ist reingekommen. Und da kann man wirklich ein gutes Sensorium dafür entwickeln, was beschäftigen die Leute.
Also du würdest uns vorschlagen, hey, nehmen Kontakt auf mit den Politisierenden, probieren vielleicht. Ich mag mich noch erinnern, ich habe einmal ein Video gemacht, es war dort noch zur Pflegeinitiative. Ja. Und dort ist es wiederum gegangen. Einerseits natürlich, wir müssen dafür sorgen, dass das Pflegepersonal bessere Arbeitsbedingungen hat, einerseits mehr verdient, aber grundsätzlich auch auf der anderen Seite vielleicht mehr Kompetenz hat. Wir haben alle eine super Ausbildung. Ich habe es, glaube ich, an einem Beispiel aufgehängt, dass man als Pflegefachperson sogar bei Stützstrümpfen muss ein Arztzeugnis einholen, dass man es überhaupt verschreiben kann. Und habe dann dort gefunden, einfach als Kontaktaufnahme zu den Politisierenden, Stützstrümpfe, die sorgen dafür, dass das Blut nicht einfach nur in den Beinen unten ist, sondern auch im Hirn verfügbar ist. Und habe darum gefunden, ja, vielleicht würde das bei gewissen Politisierenden auch gut tun. Und habe einfach auf den Präsidenten zumal, ich habe zumal einfach auf die Person hingewiesen, die führend war, gegen die Pflegeinitiative. Und es hat dann dazu geführt, dass ganz viele Leute Post geschickt haben, also Stützstrümpfe an die zwei Politisierenden geschickt haben. Und ich habe eben gerade vor kurzem getroffen, und darum kommt es mir in den Sinn, wo dann gesagt hat, Herr Elsner, Sie glauben, ich habe das Video dort nicht gesehen. Irgendeinmal wird mein Briefkasten einfach geflutet mit Stützstrümpfen. Und ich habe nicht gewusst,
warum
was läuft da. Ich habe mir vorgestellt, wahrscheinlich hat er sogar noch seiner Frau den Vorwurf gemacht, warum stellst du so viele Stützstrümpfe? Und sie finden wahrscheinlich so, hättest du deine Adresse drauf, was hast du bitte für einen Fetisch? Und ich habe gemerkt, dass durchaus. Also natürlich ist es ist eine verspielte Aktion, so etwas zu machen. Aber ich habe gemerkt, das hat bei denen irgendwie ein Umdenken erwirkt. Sie haben plötzlich gemerkt, hey, da gibt es wirklich mega viele Leute, die nicht einfach nur ein Mail schicken, sondern sagen, hey, ich gehe jetzt in den Laden, gehe Stützstrümpfe posten und schicke noch ein liebes Brief dazu. Mach doch bitte etwas.
Also ich glaube, so etwas führt einen Prozess, also löst einen Prozess aus, das glaube ich auch. Einfach nur nebenbei, die sind massiv viel zu teuer bei uns, Kompressionsstrümpfe, läuft bei mir auch. Ich habe gestern gerade eine Bürgermeldung dazu bekommen, weiss ich noch nicht, gestern Morgen angeschaut. Kompressionsstrümpfe, das ist ein Thema.
Ich möchte mich entschuldigen bei allen, die ich quasi ein bisschen motiviert habe, um ein überteuertes Produkt zu kaufen.
Es wäre besser, also nein, ich darf ja nicht. Jeder muss selber wissen, wo
man seine Sachen einkauft. Ein Wettbewerbsprodukt würdest du jetzt empfehlen wollen, aber das darfst du natürlich nicht machen. Genau. Aber wenn es jetzt um Gesundheitskosten geht und alles steigt die ganze Zeit, verlierst du manchmal nicht einfach die Hoffnung oder den Glauben daran, dass man da irgendetwas bewirken kann?
Ja, also wenn ich so wäre, ich bin nicht so gelismet. Wenn man so gelismet wäre, dann muss man ja gar nicht anfangen. Also nicht schauen, gewinnt, da bleiben. Und ich habe zum Beispiel eben Reduktion, das klingt jetzt auch wieder technisch, Medikamentenvertriebsmarge, was vergütet wird für den, der ein Medikament verkauft. Vor 10 Jahren empfohlen, der Gusper ist noch Gesundheitsminister gewesen, da sieht man es wirklich schon sehr lange her. Und jetzt ist das umgesetzt worden, letztes Jahr noch, vom Herrn Berset, jawohl, spart sind etwas über 100 Millionen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber man hat einfach 10 Jahre müssen warten. Und jetzt
ist das super, dass du so lange im Amt bist, weil sonst würdest du gar nicht mitbekommen, was du aufgeleistet hast, was nachher umgesetzt wird.
So kann ich endlich ernten, ich muss einfach lang genug warten.
Einfach quasi den Glauben nicht verlieren. Also, ich weiss von dir, dass Glauben für dich auch etwas Wichtiges ist im Leben. Bettest du manchmal dafür, dass Preise sinken?
Nein, also habe ich es noch nie gemacht. Das wäre auch fast ein bisschen... Nein, also es gibt grössere Probleme oder grössere Herausforderungen. Ja, also nein. Habe ich noch nicht.
Etwas, was ich über dich gelesen habe, hat mich noch fasziniert. Und zwar, dass du am Abend deine Teenager-Töchter segnen.
Ja, das mache ich. Also jetzt sind sie Teenager, das ist noch so, aber es nimmt natürlich je länger, je mehr ab.
Wie findet ihr das?
Also früher, bis so 10, 11, ist das einfach ein Ritual, ganz normal. Und jetzt gibt das schon ein bisschen Widerstand, beziehungsweise ja, also wenn es oder müssen sie dann vielleicht auch nicht wollen. Das ist, also ich mache das sicher nicht gegen den Willen von irgendjemandem.
Mhm. Also wenn sie einen Sport am Abend dann heimkommen, dann kommst du noch mal schnell rein?
Ja, also eben jetzt, also die Ältere ist 15, die Jüngere ist 14 und das hat jetzt schon stark geändert oder hat sich jetzt stark entwickelt, sage ich mal, in den letzten 12 Monaten.
Ja. Und zweitens, braucht es für eine Segnung nicht eine Zulassung?
Nein. Kann jeder machen.
Kann jeder.
Das ist etwas Gutes wünschen eigentlich auf Deutsch. Das darf man machen. Also ich bin eher reformiert. Das dürfen alle alles machen.
Und hat sich der Glaube bei dir über das Leben unterschiedlich entwickelt? Würdest du sagen, so, hey, als Teenager hast du einen stärkeren oder weniger grossen Glauben gehabt wie jetzt? Jetzt irgendeine Entwicklung im Leben?
Ich war mal sehr engagiert in der Kirche als Teenager. Das hat in dem Sinn abgenommen, aber ich habe einfach nie... Also, das war für mich einfach wichtig als Fundament. Aber nicht... bestimmt nicht in dem Sinn mein Alltag. Ich bin nach wie vor Präsident von der Kirchbürgerversammlung von der Kirchengemeinde Petrus in der Stadt Bern. Obwohl, jetzt haben wir gerade eine Fusion beschlossen, also ich werde mein Amt irgendwann nächstens los, bin dafür gewesen. Also ich finde halt, das ist ein Teil von der Zivilgesellschaft, genauso wenn ich mich für Sportvereine engagiere oder für anderes, finde ich das auch da, dass die eine wichtige Rolle einnehmen in der Bevölkerung und das wollte ich unterstützen und das auch zeigen, dass ich das unterstütze.
Eine von meinen Lieblingsrubriken, entweder oder.
Oh, ja, okay.
Was würdest du lieber? Eine Woche in die Ferien mit dem Chef vom Krankenkassenverband oder mit dem Chef von Intergenerika?
Also ich muss ja etwas wählen. Lieber mit dem Krankenkassen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt Chef ist, aber Krankenkasse.
Du meinst Thomas Harnischberg?
Ah ja, stimmt, ja. Der KPT-Chef, ja, 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 ja.
Mit dem lieber als mit dem Gurten oder mit dem
Rotzenschaden? Ja, also Interessenskongruenz wäre, glaube ich, wäre näher mit dem Herrn Harnischberg. Aber er will wahrscheinlich nicht mit mir in die Ferien, das würde ich nachvollziehen.
Ja. Falls ich ihn mal zu Gast habe, würde ich ihn das auch fragen, ob es da ein Match gibt. Was fändest du schlimmer, nichts mehr sehen oder nichts mehr hören?
Ich habe nichts mehr hören.
Warum?
Man kann ihm ja immer noch mit Worten beschreiben, was man sieht.
Mhm.
Und dann darf man sich viel mehr vorstellen und sich selber so ausmalen, wie man es gerne hätte.
Mhm. Was wäre schwieriger, das Amt vom Preisüberwacher abgeben oder den Glauben verlieren?
Also den Glauben verlieren, das macht man fast nicht selber entscheiden. Und also es wäre nicht für mich wäre es wäre nicht schlimm, das Amt vom Preisüberwacher aufzugeben in dem Sinn. Ich kann mir 100'000 Sachen überlegen, die ich auch machen könnte. das ist nicht schlimm. Also das ist kein Verlust, Angst. Es gibt sicher auch sinnvolle Sachen, aber ich will nicht, aber wenn ich muss, dann schauen wir mal etwas Neues.
Ich habe gefunden, du hast den ÖV noch angesprochen. Mhm. Was wir dort schon erreicht haben mit diesen Sparbilett. Ich würde gerne noch kurz über den ÖV reden, beziehungsweise auch den motorisierten Privatverkehr. Ja. Wir haben vor ein paar Jahren doch darüber abgestimmt, die Autobahnvignette, dass sie nicht mehr 40, sondern 100 Franken kosten, hat das Volk abgelehnt. Mhm. Jetzt sieht man auch in den letzten Jahren zum Beispiel, der Preis für ÖV ist sehr stark gestiegen. Dort hat es nie einen Volksentscheid gegeben, ob man das will. Wie fair findest du das?
Es ist noch lustig, es hat ein paar Initiativen gegeben, Volksinitiativen auf kantonaler Ebene in der Westschweiz, vor allem Freiburg zum Beispiel, wo ein Nulltarif gefordert hat, also gratis ÖV für alle. Und die sind vom Bundesgericht für ungültig erklärt worden, weil in der Verfassung steht, dass der Passagier muss angemessen sich an den Kosten vom ÖV beteiligen. Das steht in unserer Bundesverfassung.
Kann man sagen, wenn man keinen Sitzplatz findet und einfach steht, ist das auch eine angemessene Beteiligung?
Ja, das ist die Frage, ob man eigentlich nicht anrechnet auf Rabatt. Das müsste man mal als neues Preissystem stehen und Sitzplatz im ÖV. Ich weiss, die Umsetzung ist ein bisschen schwierig.
Und wie viel der Rucksack kostet, der separat auf einem eigenen Sitz mitträgt?
Ja, das ist dann noch etwas ganz anderes.
Müsste ich noch einen Rucksackbillett lösen? Ja, es gibt ja auch Hundebillett.
Und für Gepäck, also wir kennen ja von den Airlines, jede Handtasche kostet mittlerweile ein Vermögen, wenn man sie das Flugzeug nehmen oder vom Koffer ganz zu schweigen. Oder?
Ich habe den Eindruck, als Schweizerin, ich glaube, wenn man so in den Zug einsteigt und durch den Zugwagen durchläuft, ich glaube, viele haben wie so, glaube ich, den Anspruch, dass man ein eigenes Viererabteil für sich hat.
Ein Viererabteil, ja, das ist schon so. Und das treibt natürlich die Kosten in die Höhe.
das ist so, oder?
Ja, also bei mir, ich komme nochmal zurück auf die Verfassungsbestimmung.
Ich habe abgelenkt.
Ich nehme die ernst, die Verfassungsbestimmung, und habe das auch gegenüber der Branche gesagt. Und das war mit dem Grund, gewesen, dass wir in den Verhandlungen vor 2 oder 3 Jahren, also die Branche hat das GA viel teures, zweiklass GA wollen, auf über 4'000 Franken machen, 4,1, ich weiß es nicht mehr genau auswendig, knapp rund 4'100 Franken, ich weiß nicht mehr genau, wie viel der Preis war, und ich habe gesagt, ich willige nur ein und unterschreibe einen Vertrag und sonst mache ich einen Entscheid, also erlaube eine Verfügung, wenn das GA, zweite Klasse, unter 4'000 Franken bleibt. Das ist dann sehr lang hin und her gegangen, sehr mühsame Verhandlungen, und man hat sich dann geeinigt auf das GA 3,995, so viel kostet es jetzt, es ist also unter 4'000 Franken. Stimmt. Und wir haben so einen Kompromiss gefunden, ich habe gesagt, ich unterschreibe nie, nie eine Vereinbarung jetzt im Zusammenhang mit den damaligen Verhandlungen, wenn es GA über 4 ist. Und habe ich mich durchsetzen.
Ich merke schon, wenn ich das einmal zahle, das ist irgendetwas Psychologisches.
Eben unter 4.
Ja.
Ist doch mal. Also es ist immer noch teuer. Es ist halt auch ein politisches, also da arbeite ich eben auch mit vielen Parlamentarierinnen und Parlamentariern zusammen. Und da hat dann der Stimmbürger, Stimmbürgerin eben schon auch eine Rolle, wer, dass man ins Parlament wählt. Gerade die Interessen von der ÖV-Nutzenden, die werden eben von Parlamentarierinnen und Parlamentariern wahrgenommen. Und je mehr es von denen gibt im Bundeshaus, je besser ist es für mich, mit denen zusammenzuarbeiten und darauf hinzuwirken, dass die ÖV-Preise nicht in den Himmel steigen.
Jetzt eine ganz dumme Frage. Wie kann man den Preisüberwacher abschaffen?
Es braucht die Volksinitiative. Weil die Institution ist in der Bundesverfassung verankert. Und dann müsste man einfach eine Initiative zur Abschaffung lancieren. Dann würde der Artikel gestrichen aus der Bundesverfassung, ist Artikel 92 BV. Wir könnten wir abschaffen, wenn der Bundesrat, das ist eben das Wahlgremium, und wenn der würde entscheiden, dass das nicht mehr geht, die haben einen normalen Vertrag mit einer Kündigungsfrist, aber wir müssten den Gesamtbundesrat künden.
Da ist aber noch nie jemand drauf gekommen, das Amt abzuschaffen.
Mal, es hat einmal Vorstöße gegeben in den Nullerjahren, wo mein Vorgänger, der Rudi Strahm, Preisüberwacher war, das wollte abschaffen. Es gab Diskussionen im Parlament. Die sind aber nicht durchgekommen. Und vor der Hand, also es hat kürzlich eine Interpellation gegeben, wo ein Zürcher Nationalrat gefragt hat.
Was machen Sie eigentlich?
Ja, er hat sich, glaube ich, geärgert darüber, dass ich mich zu den Kosten von der Schullager geäussert habe. also zu der älteren Beteiligung, wenn Kinder in ein Schullager gehen, und hat dort ausgerechnet, wie viel das eigentlich statthaft wäre, dass die Eltern sollen zahlen, wenn Kinder...
Hast du auch gefunden, es bleibt unter 4'000 Franken pro Woche?
Ja, ja, also das wäre ja der Club Med sozusagen, das geht nicht. Aber der hat sich da über das geärgert und hat gefunden, warum sagt der da etwas dazu, hat doch da dazu nichts zu sagen. Ich habe nichts mehr gehört, es ist einfach Interpellation, der Bundesrat hat sie beantwortet, kann man vom Parlament nachschauen, was er gesagt hat. Er findet, es darf ich noch weitergehen.
Ich würde gerne noch ganz zurückschauen. Vor etwa 40 Jahren, wo man das Amt überhaupt eingeführt hat vom Preisüberwacher, kannst du kurz noch erzählen, was hat überhaupt dazu geführt, dass man gefunden hat, hey, das wollen wir jetzt machen?
Also es gibt zwei Etappen von der Preisüberwachung. Es hat einen ersten Preisüberwacher oder einen ersten Preisüberwacher gegeben per Notrecht in den 70er Jahren. Das war ein Ölschock. Das heisst, da haben die ölexportierenden Länder Boykott sozusagen, oder haben nicht mehr Öl geliefert, hat bei uns autofreie Sonntage gegeben und so.
Ist der Schweizer Preisüberwacher gekommen und hat gesagt, hey, Saudi-Arabien fällt euch, das Öl ist zu teuer.
Hat es auf Arabisch gesagt.
Dort haben sie nur Arabisch können.
Ja, die haben eben nur Arabisch können. Nein, da hat man das eingeführt, also per Notrecht, ist aber befristet gewesen. Und dann ist das wieder abgeschafft worden. Der Leon der Schürmann war da Preisüberwacher gewesen, nochmalig Direktor von der SRG. Und dann ist das aber abgelaufen und dann haben Konsumentenschutzorganisationen, Volksinitiativen, zwei sogar hintereinander lanciert, dass man den Preisüberwacher wieder einführt. Und entgegen tut es mal der Haltung vom Bundesrat und vom Parlament, hat das Volk ja gestimmt. Das war eine grosse Ausnahme gewesen. Volksinitiativen haben früher noch fast nie eine Chance gehabt. Hat sich jetzt ein bisschen geändert in jüngster Zeit. Was ja auch interessant ist, dass das eben mehr noch eine Rolle spielt. Aber da ist das eigentlich fast ein bisschen ein Eisbrecher gewesen, die Preisüberwacherinitiative 1 und dann als 2, wo das 1 ist dann durch und das 2 hat das Parlament sofort das Gesetz so angepasst, dass man die Initiative können zurückziehen konnte.
Mhm. Also, du denkst mir schon einfach eine unglaubliche Errungenschaft, dass man das überhaupt können durchbringen konnte. Ich habe gefunden, jetzt zum Schluss, ich möchte eigentlich nicht auf deinen grössten Verdienst ansprechen, was du jetzt findest, aber vielleicht mehr kann man das sagen, aber nur schon zumindest, dass es dich gibt, hat einen Einfluss darauf, wie die Preise sind in der Schweiz.
Ja, ich glaube, die präventiv in der Schweiz, alle, die Milizsoldaten sind, von denen gibt es ja gleich noch einen Haufen, da hat man vom dissuasiven Effekt. Und ich glaube, es gibt auch einen dissuasiven Effekt von deren Institution und vor allem, dass die Institution, also bei mir im Gesetz steht, im Artikel 4 Absatz 3, vom Preisüberwachungsgesetz, der Preisüberwacher orientiert die Öffentlichkeit über seine Tätigkeit. Und der ist Gold wert, weil er verpflichtet mich, an die Öffentlichkeit zu gehen und die Öffentlichkeit zu informieren. Und das ist etwas, wo auch eine disziplinierende Wirkung kann haben auf alle die, die möglicherweise in der Versuchung wären, über die Stränge zu hauen oder eben zu hohe Preise zu verlangen.
Mhm. Also du hast eine Pflicht, uns zu informieren, was abgeht und gleichzeitig finde ich mich von heute auch mit, hey, wir hätten eigentlich alle auch immer wieder die Chance, uns auch, sagen wir, im Parlament ein bisschen mehr einzubringen, um einfach den Leuten, die schlussendlich über die Gesetze, die unsere Preise bestimmen, die dazu aufzufordern, ab und zu mal vielleicht in unserem Interesse zu stimmen.
Nachzudenken und einen Prozess in Gang setzen wäre schon.
Mhm. Und jetzt zum Schluss interessiert mich aber natürlich wirklich nochmal brennend das Rezept. Von dem Kuchen, den du mitgebracht hast, von dem gekochten Weinkuchen, wie macht man, also Mürbeteig ringsum, das kann man vorstellen, es ist Zucker, Mehl, Ei.
Das ist ganz einfach.
Butter.
Also, genau, das ist einfach ein normaler Mürbeteig. Und die Füllung ist ja quasi das, was der Kuchen ausmacht. Und da muss man eben die Resine oder den Vin cuit haben. Und das ist ein bisschen tricky. Also das muss man entweder auf dem März, am Samstagmorgen, in Lausanne Post oder sonst irgendwo in Yverdon.
Das hast du gemacht?
Tatsächlich da, das ist jetzt etwas, was von dem Bauernmehl kommt. Ich bin nicht selber gegangen, sondern meine Freundschaft in Lausanne, das ist ein bisschen einfacher, da kann ich sie dort herschicken, um das zu besorgen. Und da braucht es eben vor allem das und da braucht es eben Kondensmilch, das macht süß.
Ah, das ist das.
Mittel, ja, das spürt man auch ein bisschen. Es hat
Zimmer drin. Kindheitserinnerung auch nochmal.
Genau.
Kondensmilch und Birne.
Ja, und Birne, also quasi der eingedickte Birnensaft. Eben. Man könnte es vielleicht auch mit Birnen machen. Es hat noch ein bisschen Maizena drin, es hat noch ein Ei drin, es hat Zitronenschale drin, um ein bisschen Säure zu geben. Mhm. Und das gibt dann einfach so das Ensemble. Und ja.
Du bist wirklich ein Connaisseur im Kuchen machen?
Einfach der. Das ist etwa der Einzige, den ich wirklich gut kann.
Ich liebe Kuchen essen, ich liebe selber Kuchen machen. Und der Kuchen hat jetzt wirklich so all die, sagen wir jetzt für mich, so Qualitätskriterien oder einfach, wenn ich finde, hast du einen guten Kuchen, vor allem ich habe ein Stück gegessen und habe noch Lust auf mehr, das erfüllt den Kuchen.
Wenn das nicht ein Podcast wäre, dann sage ich, jetzt wird in dem Fall rot. Darum sage ich, merci vielmals für die Einladung.
Danke vielmals, dass du da warst. Es war sehr, sehr erhellend und inspirierend, mit dir zu reden. Und danke für das Kuchengeschenk.
Super, merci vielmals.
Das war es vom Politkuchen mit mir, Michael Elfner, und mit dem Stefan Meierhans, Preisüberwacher.